Herzlich willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Das Thema dieser Staffel ist Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Michael Stein. Dieser Podcast begleitet die laufende Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Wahrscheinlich waren Sie ja auch selber schon live an einem oder auch mehreren Tagen dabei. In den Online-Veranstaltungen des Zukunftsforums Weiterbildung kommen jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort und diskutieren dann mit den Teilnehmenden über aktuelle Themen. In den einzelnen Folgen dieses Podcasts schauen wir uns jeweils einzelne Aspekte der Veranstaltungen noch einmal etwas genauer an. Das Thema der Veranstaltung am 7. März war also Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz. Und in dieser Folge würde ich gerne noch einmal aus der Perspektive der Weiterbildungspraxis auf dieses Thema gucken. Eine Praxisexpertin und ein Praxisexperte waren ja online dabei und haben kurze Inputs gegeben und ich freue mich, dass beide jetzt noch einmal mit mir verbunden sind. Angela van den Boom, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung und Stefan Rinke, stellvertretender Direktor und pädagogischer Leiter der Volkshochschule Essen. Hallo Ihnen beiden.
Hallo, guten Hallo. Tag.
Welche Erfahrungen haben Sie denn selber schon mit künstlicher Intelligenz gemacht? Erstmal vielleicht auch sogar im privaten Bereich.
Das sind aus meiner Sicht eher Erfahrungen aus reiner Neugierde, weil ich einfach mal schauen wollte, was passiert denn da? Gerade Ende letzten Jahres ging ja der Hype so richtig los. Und ganz bewusst auch, ich studiere nebenberuflich und mache gerade meinen Master. Und da fand ich das ganz interessant, ja, weitere Aspekte für meine Recherche durch beispielsweise ChatGPT einzuholen. Und ich fand es sehr interessant, auf der einen Seite, wie lückenlos sich auch falsche Informationen in einen Text einfügen. Ja. Und es hat mich dazu gebracht, dass eine parallele bzw. zusätzliche umfangreiche Literaturrecherche und Überprüfung auf jeden Fall unerlässlich ist. Aber nichtsdestotrotz auch total tolle Impulse für meine eigene Arbeit dadurch gewonnen werden konnten. Nicht nur fürs Studium, auch für die Arbeit im Landesverband.
Ich habe Anfang der 2000er schon erste Erfahrungen mit KI gemacht im Rahmen meines Linguistikstudiums. Da war nämlich der letzte Schrei gerade die Entwicklung, die man gemacht hat im Rahmen von Forschungsarbeit mit neuronalen Netzwerken und deren Möglichkeit halt eben Sprache zu verwenden, aber eben auch Sprache zu lernen. Also das waren ganz interessante Sachen und damals waren halt eben auch schon so Fragestellungen wie diese Fragestellung der Blackbox ganz interessant, dass man halt eben ganz häufig in eine KI nicht mehr so reingucken kann, dass man weiß, warum jetzt bestimmte Ergebnisse kommen. Aber ich fand es damals spannend. Ich war auch Deutschlehrer in England. Und ich fand es damals spannend, dass man einer KI oder einem neuronalen Netzwerk beigebracht hat, zu raten, ob denn ein deutsches Nomen ein maskulines, ein feminines oder ein Neutrum ist. Und man konnte also hinterher quasi nach Trainingszyklen einen Nomen vorgeben, zum Beispiel, Gespräch. Und diese KI hat dann geraten, dass es das Gespräch sein muss, also ein Neutrum. Und man weiß aber nicht, warum. Und ich hätte es mir so sehr gewünscht, weil meine Schülerinnen und Schüler haben das nie lernen können. Man muss das halt, wenn sie Französisch gelernt haben, wissen sie, man muss le oder la immer mitlernen. Ne? Und das waren so die ersten Sachen, wo wir es gemacht haben. Und dann war natürlich wirklich lange nicht, bis es dann, sag ich mal, auch außerhalb von einem universitären Kontext überhaupt möglich war, überhaupt mit KI rumzuspielen. Und dann, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich bin ein Spielkind, dann spiele ich auch gerne mit Sachen rum, um dann eben zu lernen. Also ich lerne gerne spielerisch und habe mich dann natürlich eben auch mit ChatGPT auseinandergesetzt. Mit Perplexity spiele ich im Augenblick noch ganz viel auch rum und habe halt eben auch gemerkt, wie spannend da textgenerierende KIs sein können. Aber eben auch, wie viel Quatsch die produzieren können, wenn man nicht sehr, sehr kleinschrittige Inputs macht und dass sie nicht rechnen können. Das habe ich auch ganz häufig schon feststellen müssen, wenn man nicht sehr kleinschrittig arbeitet.
Dann gehen wir mal in den Bereich der Weiterbildung. Wir haben uns ja in der Veranstaltung intensiv mit dem Thema KI in der Weiterbildung beschäftigt. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat künstliche Intelligenz vielleicht zunächst mal heute schon im Bereich der Weiterbildung?
Also wir haben ganz konkret vor einigen Monaten, im Rahmen der Planung des Programms, was jetzt gerade an den Start geht in diesem Semester, und da haben wir einen Bildungsurlaub mit Hilfe von ChatGPT konzipiert zum Thema KI. Also wir haben einen Bildungsurlaub jetzt gerade im Programm, der zu 75% von der KI letztendlich konzipiert wurde. Und den Rest haben wir quasi dann nachgearbeitet, zusammen mit einer Kursleitung, von der wir uns halt eben vorstellen konnten, dass sie dann diesen Bildungsurlaub auch leiten möchte. Mhm. Das heißt, man hat ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommen, wirklich mit einem Ablaufplan von Montag. Ich glaube, ein dreitägiger Bildungsurlaub ist das, wenn ich mich richtig erinnere, mit Zeitangaben für die Pausen. Das musste man natürlich alles sehr, sehr genau vorgeben. Also man hat halt eben gesagt, mach mir einen Bildungsurlaub über 3 Tage laut Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW. Es sollen folgende Pausenzeiten eingehalten werden und so weiter und so fort. Und es wurden aber wirklich sehr, sehr sinnvolle Blöcke dann halt eben auch ausgegeben, sodass wir recht wenig noch nachbearbeiten müssen. Mhm. Und das ist irgendwie ganz, ich finde, das ist so eine lustige Geschichte, einfach, dass eine KI einen Bildungsurlaub über KI generiert hat und wir letztendlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel noch Hand anlegen mussten selber. Ne?
Ich sehe auch, dass KI einen hohen Stellenwert jetzt schon hat und auch einen hohen Bedarf gibt es in der Weiterbildungslandschaft. Und wir haben es uns so zum Ziel gemacht, dass man einen guten Umgang mit KI entwickelt, KI-Kompetenzen erlernt, KI implementiert und ja, daran lernt und lehrt. Und wir denken, dass man vor allen Dingen KI nutzen sollte als sinnvolles Instrument, um sich den Alltag zu erleichtern. Mhm. Oh ja, und wir schreiben ihr in erster Linie eine unterstützende Funktion zu. Und wir sehen es so, dass sie neben der Vorbereitung von Unterrichtseinheiten und Seminaren auch sehr sinnig eingesetzt werden kann, um eben Impulse für Projekte zu geben und für Seminare. Gerade im Projektbereich ist das etwas, was viele Dozierende sehr dankbar schon annehmen und umsetzen. Mhm. Und langfristig gesehen sehen wir das auf Verbandsebene auch, ja, wenn man auch an Behörden denkt, dass auch eine Verschlankung von bürokratischen Abläufen erlangt werden könnte. Mhm. Genau, das ist das, was wir so langfristig sehen. Einfach eine Verschlankung der Arbeit und Erlangung von Impulsen und eine Vereinfachung der Arbeit.
Mhm. Da ist ein wichtiger Aspekt noch bei gewesen, dass man halt eben so in der Projektarbeit oder Ideenfindung, also gerade so im kreativen Prozess, wo man sonst häufig immer davon profitiert, wenn man so einen Sparringspartner hat, mit dem man schon mal Ideen austauschen kann, weil nichts ist irgendwie schwieriger, als wenn man so ein weißes Blatt Papier hat und man soll irgendwie was entwickeln. Und wenn man da dann quasi mit einem halbwegs guten Prompt so eine textgenerierende KI einfach mal anzapft, dann hat man etwas, womit man weiterarbeiten kann. Und das hat einen enormen Wert. Mhm. Oder eben auch, wenn man mit einem Text nicht so ganz zufrieden ist. Also ich habe mir den Spaß gemacht und habe viele meiner Kurstexte, ich bin ja auch noch Programmbereichsleiter für Englisch, viele meiner Kurstexte noch einmal mit ChatGPT überarbeiten lassen, um die vermeintlich attraktiver zu gestalten. Und irgendwo ist dann quasi zwischen der Ursprungsversion und der Version, die ChatGPT vorgeschlagen hat, ist dann so die Endversion dann hinterher gelegen. Ne? Das sind also mit Sicherheit Dinge, wo es helfen kann, wenn so eine KI irgendwann einmal Zugriff zum Beispiel dann auf die jeweilige Kursdatenbank oder so hat, ist es mit Sicherheit auch im Anmelde- und so Erstberatungsprozess wird es mit Sicherheit eine gute Unterstützung sein. Mhm. Die wird, glaube ich, auch notwendig sein, weil wenn man sich den Fachkräftemangel anguckt, ne, also vor ein paar Jahren, als dieses Thema aufkam, habe ich mir Gedanken gemacht, mein Gott, da gehen gerade Jobs verloren von Leuten, die dachten, sie würden nie Jobs verlieren, weil das Hirnarbeit war und kreative Arbeit war und so weiter und so fort. Und mittlerweile denke ich so, ja, da gehen gar keine Jobs verloren, sondern wir kriegen die Arbeit irgendwie noch geschafft mit den Menschen, die da sind. Also deswegen bin ich da mittlerweile nicht mehr ganz so traurig oder ängstlich, sondern ich denke, es wird einfach, ja, früher habe ich, als ich Workshops geleitet habe mit Lehrenden, wie man denn, damals hieß es noch Web 2.0 Technologien, also wie man digitale Tools einsetzen kann, habe ich immer noch gesagt, ein Computer wird niemals einen Lehrer ersetzen, aber Lehrer, die einen Computer verwenden, werden Lehrer ersetzen, die das nicht tun. Und ich glaube, haargenau kann man es jetzt auch so sagen. Also wir werden nicht ersetzt werden durch eine KI, aber Menschen, die eine KI verwenden, um gute Arbeit zu tun damit, werden diejenigen ersetzen, die das nicht tun. Mhm. Da bin ich ziemlich sicher.
Jetzt waren das aber schon auch Bereiche, die ja sich, sagen wir mal, im Bereich von Verwaltung, Planung von Veranstaltungen bewegen. Die Veranstaltungen selber, können Sie sich vorstellen, dass da KI auch eingreift oder eine Rolle spielt?
Also wir betrachten jetzt als Verband die Nutzung von KI so auf drei Dimensionen, würde ich sagen. Und wir haben dann einmal die Dimension, die Dozierenden. Die müssen ja selbst erstmal weitergebildet werden, müssen KI-Kompetenzen aufbauen, damit sie sie überhaupt auch weitergeben können und auch reflektiert nutzen können. Und dann, wenn die diese Kompetenzen aufgebaut haben, müssen sie dementsprechende Schulungen anbieten, damit die Teilnehmenden von Weiterbildungseinrichtungen halt eben auch ja, KI-Kompetenzen erlangen können. Das ist so die zweite Dimension. Und als dritte sehen wir das natürlich auch, dass Einrichtungen KI nutzen können für ihre Organisation, für Planung, für Systeme, für die Organisation als solches, möchte ich mal sagen. Und das sind so drei Dimensionen. Wir wissen, dass viele Einrichtungen schon KI nutzen. Zum einen ist es halt viel, indem sie darüber jetzt, sag ich mal, im Rahmen von Experimenten mit Teilnehmenden üben und halt eben auch, dass das ja auch so ein gesundes Misstrauen mit an die Hand geben, dass man halt eben nicht alles für bare Münze nehmen darf, was dabei herumkommt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Einrichtungen, die dann KI nutzen, um inklusiver arbeiten zu können, barrierefreier arbeiten zu können, sei es mit VR-Brillen oder aber auch mit bestimmten Systemen, um halt Hör- und Sehgeschädigte eine vollumfängliche Teilnahme an Seminaren gewährleisten zu können, das sonst nicht möglich wäre. Und das ist ein enormer Zugewinn für die Erwachsenenweiterbildung, wie wir sehen. Ich muss aber dazu sagen, wir als LAAW, als Verband, wir haben jetzt eine sehr, sehr heterogene Landschaft. Das geht über alle Bereiche, die im WBG, also Weiterbildungsgesetz, an Weiterbildung benannt sind, darüber hinaus. Und jede Einrichtung arbeitet so ein bisschen anders. Und es sind vor allen Dingen kleine und Kleinsteinrichtungen, teilweise nur mit 1 bis 2 hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitenden. Und deshalb ist es sehr schwierig, da so ein Statement für alle zu benennen, sondern das sind jetzt so Beispiele, wo ich weiß, so wird schon gearbeitet. Und wir arbeiten als Verband jetzt daran, ein Seminar für alle zu konstruieren, um halt eben den Dozierenden einen guten Umgang mit KI zu ermöglichen.
Also bei uns haben auch schon die ersten kursleitenden Fortbildungen zu dem Thema stattgefunden, einfach um ja in einem geschützten Rahmen dann hier einfach mal das Angebot zu machen, Dinge auszuprobieren. Da haben wir natürlich dann teilweise auch mit fiktiven Daten gearbeitet, aber es ist ganz interessant zu sehen, halt eben auch, wenn man zum Beispiel bearbeitete Aufgaben hochlädt, wo wir dann mit Absicht Fehler eingebaut haben und darum gebeten haben, dass es ein Feedback zu diesen Fehlern gibt. Die sind schon auch erschreckend gut. Und das kann natürlich, sage ich mal, extremst auch Zeit ersparen. Wir sind natürlich als Volkshochschule nicht in der Lage, ähnlich wie in den vorherigen Diskussionen auch, KI-basierte, reine Selbstlern-Online-Angebote an den Start zu bringen. Da fehlen uns einfach die finanziellen und andere Ressourcen. Da gibt es mittlerweile durchaus ja auch Plattformen, die KI-gestützt dann versuchen, Lernpfade anzupassen und so weiter und so fort, sodass die Selbstlernphasen da einfach noch effektiver werden. Es ist aber eben auch schon so, dass wir als Volkshochschule auch immer den Mehrwert bei uns sehen, dass wir immer auch Ort sind, an dem gemeinsames Lernen kooperativ und kommunikativ mit einem Austausch auf Augenhöhe halt eben stattfindet. Und ob dieser Ort ein physischer Ort ist, das heißt, man kommt zu uns in einen Kursraum oder in einen Vortragssaal, oder ob das ein Online-Raum ist, da würde ich da komplett gleichberechtigt sehen. Aber bei uns geht es halt eben durchaus nochmal eben darum, dass Menschen zusammenkommen. Und es ist ja durchaus eben dann eine Erhöhung der Effizienz, wenn Menschen halt mit Online-Angeboten, ob sie KI-gestützt sind oder nicht, vorbereitend gelernt haben, um das dann gemeinsam anzuwenden, indem sie sich treffen und miteinander austauschen, dann wird natürlich irgendwie ein echter Schuh draus. Und dann kann man mit Blended Learning Formaten arbeiten und so weiter und so fort. Aber ich würde jetzt erstmal ausschließen, dass selbst generierte Online-Kurse von zumindest von der Volkshochschule Essen, die KI-gestützt sind, in der nächsten Zeit irgendwie an den Start gehen, sondern dass man eher dann versucht, mit den Anbietern oder mit Lernenden, die solche Anbieter nutzen, gemeinsam weiterzulernen und eben die Dinge zu tun, die man eben auch mit einer KI nicht machen kann.
Welche Bedeutung hat denn das Thema Datenschutz?
Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, wir haben in diesem Workshop mit fiktiven Daten gearbeitet, weil ich natürlich nicht ungefragt Daten von Leuten an ein Drittsystem übergeben kann. Ne? Und ich meine, ChatGPT wird ja auch immer noch, wenn man sich das durchliest, es ist zu Testzwecken öffentlich kostenlos freigegeben. Ne? Und es wird auch mal darauf hingewiesen, dass man da keine sensitiven Daten eingeben soll und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man, selbst wenn man vielleicht gar nicht unterrichtlich arbeitet, sondern verwalterisch arbeitet, muss man natürlich sehr, sehr genau aufpassen, welche Daten ich da eingebe. Also es gibt in unserer Dienstanweisung die klare Anweisung, dass nichtstädtische Daten nichts auf nichtstädtischen Servern zu suchen haben, um das ganz salopp zu nennen. Das hat ja auch seinen Sinn. Wir arbeiten letztendlich ja mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern. Es sei denn, es bestehen halt eben entsprechende Drittverarbeiterverträge und so weiter und so fort. Und es ist vorher transparent gemacht worden. Das ist ganz klar. Da muss man natürlich sehr, sehr genau eben auch die Lernenden mitnehmen. Die Lernenden müssen informiert Entscheidungen treffen darüber, ob sie ihre Daten, die im Rahmen ihres Lernprozesses anfallen, halt mit bestimmten Systemen und Algorithmen teilen möchten. Das muss natürlich sehr transparent sein. Da muss man sich sehr genau überlegen, halt, möchte man mit bestimmten Anbietern arbeiten oder eben auch nicht. Ne? Und das ist natürlich, sag ich mal, für uns als Volkshochschule auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil wir ja durchaus eben auch mit teilnehmenden Gruppen zu tun haben, die aus verschiedensten Gründen so AGBs auch gar nicht lesen und verstehen können. Also sei es, weil sie noch nicht ausreichend Deutsch können, sei es, weil sie noch nicht ausreichend alphabetisiert sind. Ne? Also funktionale Analphabeten können vielleicht bestimmte Dinge tun, aber so normale AGBs, wie sie da dargestellt werden, natürlich in der Regel nicht verstehen. Ne? Deswegen, wir haben zum Beispiel ChatGPT benutzt, um Texte zu vereinfachen. Also man kann sich den Spaß machen und kann halt eben sagen, verfasse folgenden Text in leichter Sprache oder hilfsweise auch verfasse folgenden Text so, dass ihn ein 8-jähriges Kind versteht. Dann kommt häufig auch leichte Sprache bei raus. Und dann wiederum sind diese Sachen natürlich recht hilfreich. Aber es muss natürlich sehr klar sein, welche Daten gehen an wen und es muss ganz klar ein Konsens da eben auch herrschen.
Ja, zum Thema Datenschutz. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Organisation ist einfach ein Grundrechtseingriff für die davon betroffene Person. Und deshalb gibt es Datenschutzmaßnahmen, die wir ganz klar auch berücksichtigen. Und das ist ja ein sehr, sehr hohes Gut und steht ja eigentlich ja mit im Fokus auch. Und wir arbeiten auch grundsätzlich nur mit Open-Source-Produkten jetzt im Verband. Beispielsweise jetzt auch Big Blue Button jetzt zu nennen, wie wir unsere Videokonferenzen durchführen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall ja im Fokus haben immer.
Weil das Problem ist ja auch, dass man mit jedem Datensatz, mit jedem Text, mit jeder Anfrage, auch mit einem längeren Text, den man sich vereinfachen lässt, natürlich letztendlich dazu beiträgt, dass so ein System besser werden kann, trainiert werden kann. Also das heißt, die Anbieter nutzen uns, Nutzer, Nutzende ja auch dafür, ihr System besser zu machen und zu trainieren.
Also dieser Open-Source-Gedanke gerade ist immer interessant. Also diese Lernmechanismen, mit denen so eine KI trainiert wird, also diese neuronalen Netzwerke und so weiter, viele der Technologien liegen ja als Open-Source vor. Das große Problem ist, also rein theoretisch könnte eine Bildungseinrichtung hingehen und könnte sich ihr eigenes ChatGPT quasi bauen. Das Problem ist halt eben, A, an die Trainingsdaten ranzukommen. Da gibt es ja durchaus auch noch Gerichtsverfahren gerade, die anhängig sind, wo halt eben geguckt wird, durften die überhaupt mit den Inhalten, mit denen sie ChatGPT trainiert haben, durften die da überhaupt trainieren. Das heißt, wie kommt man an die Daten zum Trainieren dran? Und das andere ist, es ist ja eine massive Rechenleistung dafür notwendig. Ja. Also wenn man sich einfach mal bewusst macht, dass so eine Anfrage bei ChatGPT eine Unmenge, ein Vielfaches mehr an Rechenleistungen, an CO2 produziert, was eine normale Suchanfrage bei einer Suchmaschine generiert, da muss man letztendlich das auch noch hinterfragen. Also wann ist es überhaupt sinnvoll? Also so schön das ist, bei Perplexity zum Beispiel dann halt eben eine Suchanfrage wie eine ganz normale Frage an einen Menschen zu formulieren und dann wirklich eben auch geführt an wirklich sehr gute Ergebnisse ranzukommen.
Sagen Sie kurz, was Perplexity Perplexity ist, für all die, die es nicht wissen?
Perplexity ist letztendlich auch ein KI-System, was ähnlich wie ChatGPT, mit dem man sich unterhalten kann, was aber eben einen Webzugriff hat, was man wirklich sehr gut für Recherchezwecken nutzen kann. Ne? Also dann, als ich die schwere Erkältung hatte, habe ich da mal gesagt, da gibt es eine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Thymian-Dicksaftpräparaten bei Erkältungskrankheiten. Und dann kriegt man halt eben sehr, sehr nett formuliert, auch mit zwischendurch Zwischenfragen, also was es denn genau für Symptome sind und so weiter und so fort, kriegt man dann anschließend die Ergebnisse zusammengefasst mit den dazugehörigen Quellen. Ne? Es ist aber schon qualitativ, würde ich sagen, noch ein bisschen besser, als wenn man den mit einem Plugin zum Beispiel ChatGPT den Webzugriff ermöglicht. Ne? Das ist dann schon sehr interessant, aber es ist halt eben die Frage, ist es das dann wirklich wert, dass in heutigen Zeiten also einfach so viel an CO2 produziert wird, wenn ich mit einer geschickten Suchanfrage vielleicht das gleiche Ergebnis kriegen kann. Ich muss aber deutlich mehr Medienkompetenz haben, um diese Suchanfrage dann so geschickt fragen zu können. Das sind durchaus eben auch noch Dinge, die wir im Hinterkopf behalten müssen, meines Erachtens.
Das schließt sich dann gleich an Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Ja, genau.
Letztendlich ist es das, genau so.
Ja, klar. Jetzt ist ja, wir haben es gerade schon mal so ganz kurz gestreift, aber ich würde gerne nochmal drauf eingehen, so ein bisschen so eine Befürchtung und auch eine Kritik, die immer wieder kommt, KI, klar, das wird vor allem benutzt, um Geld zu sparen, also um Personal zu sparen. Sie haben es gerade anders dargestellt, es gibt einfach zu wenig Personal, beziehungsweise es gibt zu wenig Geld für Personal, also wie würden Sie das einschätzen? Ist diese Kritik berechtigt?
Also ich würde das überhaupt nicht so sehen, dass KI jetzt ein Instrument ist, um Geld zu sparen. Und da würde ich ganz gerne auch die Vorworte von Herrn Rieck stützen. Und zwar, es ist genau die Arbeit, die jetzt gerade so geschafft werden kann, dadurch, dass man sich eben KI als unterstützende Ressource zu eigen macht, indem ich einfach das wie so ein Sparring-Partner nutze, um mal zu schauen, was gibt es für weitere gute Ideen, Impulse, wie kann ich vielleicht ein Seminar gestalten, wie kann ich ein Projekt durchführen, was gibt es vielleicht für Bereiche, die mir jetzt ad hoc gar nicht einfallen, die aber die KI dann dankenswerterweise für mich auflistet. Mir eine Gliederung an die Hand gibt und ich denke, dass deshalb künstliche Intelligenz gegebenenfalls Zeit einsparen kann, die ja dadurch aber auch schon wieder reduziert wird, indem ich das ja nochmal selbst dann zur eigenen Absicherung recherchieren muss, ob das dann auch tatsächlich wirklich dann tragbar ist. Und ansonsten würde ich sagen, ist KI auch erstmal eine Investition, denn wir müssen ja erstmal alle KI-Kompetenzen, also viele von uns erstmal aneignen, damit wir sie auch weitergeben können. Und ich habe ja auch viele Produkte, ob es jetzt Hard- oder Software ist, die ich anschaffen muss, die nicht förderfähig sind, die ich mir selbst leisten muss. Und das muss ich erstmal können. Und deshalb denke ich eher, dass das KI tatsächlich eher ein Instrument ist, wofür ich zahlen muss. Sicherlich wird sich das irgendwann amortisieren, aber vorerst finde ich nicht, dass sich dadurch Geld sparen ist. Vor allen Dingen nicht am Personal. Das auf keinen Fall sehe ich so.
Also wenn man sich insbesondere, da werden wahrscheinlich alle Zuhörer und wild jetzt gleich mit dem Kopf nicken, die Komplexität und die Menge der Aufgaben, die auf einem Arbeitsplatz liegen, hat zumindest sehr subjektiv wahrgenommen in den letzten Jahren, bin jetzt fast 18 Jahre an der Volkshochschule Essen, massiv zugenommen.
Ja.
Und wenn es dann Werkzeuge gibt, die einem die Arbeit erleichtern, die dafür sorgen, dass ich trotzdem meine Arbeit erledigt kriege, dann sorgt es letztendlich für eine extreme Steigerung der Effizienz, wo ich also ansonsten eben zusätzliche Stellen einrichten müsste, sage ich, weil häufig werden die ja nicht eingerichtet. Irgendwie kriegt man das ja dann doch noch alles irgendwo geregelt, ne? Aber wo eigentlich Stellen eingerichtet werden müssten, für die es aber im Augenblick de facto die Fachkräfte nicht gibt. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Stellenausschreibungen bei uns im Augenblick offen sind, wo es keine oder keine geeigneten BewerberInnen für gibt, dann wird es, glaube ich, eher darauf hinauslaufen, dass wir dankbar sein werden, dass es Systeme geben wird, die uns zuverlässig einfach in der Erledigung unserer Arbeiten unterstützen können.
Aber besteht da nicht doch die Gefahr, dass die Menschen, die darüber entscheiden, wie viel Geld zur Verfügung steht für eine Institution, für ein Projekt, dass die dann sagen, naja, wir haben ja jetzt schon mal investiert in so ein KI-System und warum sollen wir jetzt noch zwei Stellen schaffen? Das schafft doch vielleicht die eine Stelle auch noch allein, wenn sie KI zur Seite hat.
Also die Gedanken wird es mit Sicherheit geben. Und da hängt es dann wirklich eben davon ab, wie wir als Gesellschaft insgesamt darauf reagieren. Und da sind wir natürlich wieder in der Verantwortung als Bildungsträger, dafür zu sorgen, dass wir den Dialog hier so möglich machen, dass Leute in der Lage sind, informiert, sich dazu auch eine Meinung zu bilden, ob wir das wollen oder nicht. Und dann muss man halt eben gucken, geht es dahin oder nicht? Aber das ist letztendlich ja eine Frage, die in der Digitalisierung immer wieder gestellt wurde. Das ist halt nicht mal ein KI-spezifisches Problem, ne? Und wenn ich mir überlege, als die Rechner damals eingeführt wurden in Büros, ich weiß noch, als wir den ersten 386er, glaube ich, gekriegt haben, meine Mutter war Steuerberaterin, und was da halt eben gesagt wurde, ja, da wird Personal eingespart, das wird alles effizienter gehen, die Digitalisierung und so. Ja, und nix ist. Oder auch, ne, wie viel Papier angeblich eingespart werden würde. Nein, wir haben mehr Papierverbrauch, weil man ja mal eben so schnell alles ausdrucken kann. Das war mit einer Schreibmaschine ja nicht so schnell möglich. Und deswegen glaube ich, die Wahrheit wird irgendwo wieder dazwischen liegen. Ne? Also bestimmt wird es diese Gedanken geben und viele Leute werden die Gedanken jetzt auch schon haben. War super, da kann ich ja wegrationalisieren. Es wird eine Bewegung eventuell geben, wo man sagt, nein, das wollen wir aber gar nicht. Und dann wird, glaube ich, KI da zum Einsatz kommen, wo es Lebensqualität verbessert. Zum Beispiel auch Lebenserwartung verbessert. Also wenn man sich anguckt, dass eine KI radiologische Bilder besser bewerten kann, auf Tumor vorhanden sein oder nicht, als Menschen das im Augenblick können, dann ist das ein super Einsatzgebiet für eine KI.
Wobei es da Radiologen gibt, die das bestreiten würden.
Ja, aber es gibt recht groß angelegte Studien, die das zumindest bestätigt haben, ne, dass die Fehlerhäufigkeit geringer war. Ne? Und trotzdem entlässt man ja die Radiologen nicht, sondern die kriegen dann halt eben, da plöppt was auf und dann gucken die nochmal drauf. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Also, dass wir mit KI arbeiten, aber nicht, dass die KI für uns arbeitet komplett. In vielen Bereichen.
Das würde ich auch so stützen. Ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz zurück auf die Digitalisierung kommen und da als kleiner Landesverband da noch mal drauf zurückkommen wollen, dass wir auch noch lange, lange nicht so weit sind. Wir haben tatsächlich noch Einrichtungen, die ja mit einer digitalen Ausstattung rar bestückt sind, beziehungsweise auch noch gar nicht bestückt sind und einfach auch noch irgendwie auf, sag ich mal, auf so einen Digitalpakt warten, der halt eben auch für Weiterbildungseinrichtungen greift, sodass auch Hardware beschafft werden kann, weil da hapert es einfach an finanziellen Ressourcen, schon allein an dieser Stelle, sodass dann der konkrete Einsatz von KI noch in weiter, weiter Ferne steht. Das ist sicherlich nicht für alle gedacht, aber es gibt viele kleine und Kleinsteinrichtungen, die halt eben ja noch ganz andere Baustellen haben, die ja erst als Voraussetzung für alles darauf Aufbauende stehen müssen.
Was wären denn für Sie Grenzen, wo Sie sagen würden, nee, also da sollte KI nicht eingesetzt werden, auch wenn man es könnte?
Also ich würde das differenzieren. Also ich würde vielleicht Bereiche identifizieren können, wobei es mir jetzt auch gerade schwerfällt, welche zu nennen, wo man sagen würde, da dürfte KI niemals autonom und ohne, dass ein Mensch noch drüber guckt, Dinge tun. Das sind so diese typischen Fragen, die man jetzt auch schon hat, wenn es autonom fahrende Autos gibt. Diese berühmten Experimente, ne? Fährt es lieber in drei Rentner rein oder ein Kind um, wenn es sich entscheiden muss, das Leben zu retten oder so. Ne? Da sind moralisch-ethische Fragestellungen, die wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten sind. Und da gibt es auch unterschiedlichste, von Philosophen unterschiedlichste Antworten drauf. Aber wenn es um Leben und Tod geht, da muss man halt eben wirklich sehr genau gucken. Oder es muss halt eben eine KI entscheiden im Rahmen von Regeln, die halt eben sehr, sehr genau mit gutem gesellschaftlichen Konsens dann erstellt worden sind. Ne? Sodass, also aber eine KI vollkommen alleine, da wird es bestimmt viele Bereiche geben, wo wir sagen, bitte nicht.
Also Grenzen für den Einsatz von KI im Bereich der Weiterbildung, da wird ja manchmal die Sorge publik, dass KI den Bereich der Weiterbildung automatisieren könnte, quasi einen Dozierenden obsolet machen könnte. Das wird es nach meiner Einschätzung nach nicht geben. Denn einerseits fehlt da absolut die soziale Interaktion, die menschliche Verbindung fehlt gänzlich. Und ich glaube auch, dass dass eine KI die Stimmung im Raum, wenn wir jetzt von einem Präsenzraum reden, nicht aufgenommen werden könnte. Und man kann nicht so flexibel darauf reagieren, wie wenn man nur mit Menschen untereinander agiert. Und auch das kritische Hinterfragen, von Dingen ist ein enorm wichtiger Aspekt, den ich bei einer KI so nicht sehe. Weiterhin ist ja die KI nur so gut wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Und es ist ja oft auch schon festgestellt worden, dass eine KI aufgrund der zugefütterten Daten, ja, die KI ist nicht diskriminierend, aber die Daten, die Regelmäßigkeit der Daten können mitunter diskriminierend sein. Und das ist natürlich ein absolutes Ausschlusskriterium. Und also deshalb sage ich, da sehe ich eine Grenze. Sie kann eine Erleichterung sein, sie kann eine Unterstützung sein im Alltag von Einrichtungen, Dozierenden, Teilnehmenden. Und man kann tolle Kompetenzen aufbauen und weitergeben, aber sie wird keine Dozierenden oder keine Bereiche automatisieren oder gänzlich ersetzen.
Es wird natürlich dann irgendwann sehr schwer werden. Es wird mit Sicherheit Länder der Welt geben, wo das anders gesehen wird. Es wird in dem Bereich geforscht werden. Das heißt, es wird KI-Systeme geben, die bestimmte Dinge tun können, wo wir hier vielleicht sagen werden, das sollten die auf gar keinen Fall tun. In anderen Ländern aber eben schon. Und ja, in einer globalisierten Welt wird es dann irgendwann schwierig sein. Und dann kann es sein, dass es dann durch die Hintertür dann doch alles wieder reinkommt. Ne? Also es gibt jetzt schon algorithmische Verfahren, die in Gerichtsverfahren eingesetzt werden in den USA. Ne? Und da sagen manche Leute, na ja, das sorgt dafür, dass es objektiver wird, weil es gibt auch eben Forschung, die sagt, dass ein hungriger Richter vor der Mittagspause nicht so milde Urteile fällt, wie wenn er gerade ausgeruht und gut gegessen Kaffee getrunken an die Sache rangeht. Aber da sind halt eben auch die Probleme mit Daten, die eben eingegangen sind, die dann zu einer Perpetuierung von Rassismus halt eben auch über diese Systeme führen. Und da werden wir viel an Bildungsarbeit leisten müssen, um sicherzustellen, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, für die KI ein alltäglicher Teil ist, wo wir aber eben sagen wollen, so wollen wir das auch eben eingesetzt wissen.
Dann danke ich Ihnen herzlich für diese Einblicke, für diesen Blick auf das Thema KI aus Sicht der Weiterbildungspraxis. Angela van den Boom, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW und Stefan Rinke, stellvertretender Direktor und pädagogischer Leiter der VHS Essen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Danke auch.
Das war die zweite Folge der fünften Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Mehr Infos zu der Veranstaltungsreihe und auch zu diesem Podcast finden Sie übrigens im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Da können Sie sich übrigens auch schon anmelden zum nächsten Zukunftsforum. Das findet auch wieder online statt und zwar am 23. Oktober 2023. Und ich glaube, das wird auch wieder sehr interessant, denn da geht es um den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und auch dazu wird es wieder neue Podcast-Folgen geben. Noch eine Folge in dieser Staffel und eine weitere Staffel dann Ende des Jahres 2023. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.